21. Markus 8, Vers 1 bis 21. Zu der Zeit, als wieder eine große Menge da war und sie nichts zu essen hatten, rief Jesus die Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Mich jammert das Volk, denn sie haben nun 3 Tage bei mir ausgeharrt und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie hungrig heimgehen ließe, würden sie auf dem Wege verschmachten, denn einige sind von ferne hergekommen. Seine Jünger antworteten ihm: Wie kann sie jemand hier in der Wüste mit Brot sättigen? Und er fragte sie: Wie viele Brote habt ihr? Sie sprachen: 7. Und er gebot dem Volk, sich auf die Erde zu lagern. Und er nahm die 7 Brote, dankte und brach sie und gab sie seinen Jüngern, damit sie sie austeilten, und sie teilten sie unter das Volk aus. Und sie hatten auch einige Fische, und er dankte und ließ auch diese austeilen. Sie aßen aber und wurden satt und sammelten die übrigen Brocken auf, 7 Körbe voll. Und es waren etwa 4000, und er ließ sie gehen. Und alsbald stieg er in das Boot mit seinen Jüngern und kam in die Gegend von Dalmanuta. Und die Pharisäer kamen heraus und fingen an, mit ihm zu streiten, versuchten ihn und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Und er seufzte in seinem Geist und sprach: Was fordert doch dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden. Und er verließ sie und stieg wieder in das Boot und fuhr hinüber. Und sie hatten vergessen, Brot mitzunehmen und hatten nicht mehr mit sich im Boot als ein Brot. Und er gebot ihnen und sprach: Schaut zu und seht euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Und sie bedachten hin und her, dass sie kein Brot hätten. Und er merkte das und sprach zu ihnen: Was bekümmert ihr euch doch, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht? Und begreift ihr noch nicht? Habt ihr noch ein verhärtetes Herz in euch? Habt Augen und seht nicht? Und habt Ohren und hört nicht? Und denkt nicht daran? Als ich die 5 Brote brach für die 5000, wie viel Körbe voll Brocken habt ihr da aufgesammelt? Sie sagten: 12. Und als ich die 7 brach für die 4000, wie viel Körbe voll Brocken habt ihr da aufgesammelt? Sie sagten: 7. Und er sprach zu ihnen: Begreift ihr denn noch nicht? Was in diesem Text sofort auffällt, das merkt man ja sofort: Es geht hier schon wieder, wie schon 2 Kapitel vorher in Markus 6, es geht hier schon wieder um so eine Brotvermehrung. Diesmal werden nicht 5000, sondern 4000 Menschen von Jesus gesättigt, was das Wunder jetzt nicht wirklich geringer macht. Und man könnte sich ja fragen: Was? Schon wieder hier eine Brotvermehrung? Schon wieder so eine Geschichte? Ich weiß nicht, was ihr darüber denkt, aber mir wurden früher im Religionsunterricht in der Schule solche Stellen gezeigt und sie wurden uns so als Beispiel dafür präsentiert, dass die Bibel nicht zuverlässig ist. Markus, so sagte man, der hat da eben irgendetwas durcheinander gebracht und deswegen, weil er irgendwie da nicht klar gedacht hat, erzählt er hier das gleiche Wunder nochmal und halt so ein bisschen anders. Aber im Grunde läuft das alles auf dasselbe Ereignis zurück. Denn so das Argument: Es würde ja gar keinen Sinn machen, dass die Jünger Jesus schon wieder danach fragen, wie man so eine Menschenmenge versorgen soll, wenn sie doch bereits das Wunder der Speisung der 5000 erlebt haben. Das Problem mit dieser Argumentation, wenn es vielleicht auch erstmal nachvollziehbar ist, das Problem ist, dass es bei allen Parallelen, die es doch gibt zwischen diesen 2 Berichten, zwischen diesen 2 Speisungswundern, dass es doch auch große Unterschiede gibt. Es gibt hier auch Unterschiede, wenn man genauer hinguckt. Und ich meine nicht nur, dass es einmal 4000 Menschen waren und einmal 5000 Menschen. Nein, die 5000 Menschen zum Beispiel, die waren nur einen Tag bei Jesus gewesen. Während die 4000 hier, Vers 2 steht das, schon 3 Tage bei Jesus ausharrten. Als Jesus die 5000 mit Essen versorgte, da forderte er sie auf, dass sie sich ins grüne Gras setzen sollten. Hier bei den 4000 gab es gar kein Gras, es war Wüste. Im ersten Wunder hatte Jesus 5 Brote und 2 Fische zur Verfügung. Hier gab es 7 Brote und einige, man weiß es nicht genau, einige Fische. Und bei den 5000, da waren die Reste ungefähr 12 Körbe, gaben die. Und hier bei den 4000 gab es nur 7 Körbereste. Und schließlich, und das ist wahrscheinlich das deutlichste Zeichen hierfür, schließlich in Vers 19 und 20 bezieht sich Jesus in seinen Worten ausdrücklich auf beide Wunder. Auf das erste und auf das zweite Speisungswunder. Also es waren sicherlich ähnliche Wunder, aber doch unterschiedliche Ereignisse. Und so ist die Frage eigentlich vielmehr, warum vollbringt Jesus hier 2 so ähnliche Wunder? Mal davon abgesehen, dass er zweimal in dieser Situation war, dass die Menschen Hunger hatten, die bei ihm waren. Warum zweimal dieses Wunder? Ich denke, dass dieses zweite Wunder nötig war, auch vor allen Dingen wahrscheinlich, um die Jünger, um seine Jünger zu lehren. Um ihnen etwas zu zeigen, dass sie etwas verstehen. Ja, das erste Wunder, die erste Brotvermehrung, die hatte ihnen schon manches gezeigt über Jesus Christus. Aber längst noch nicht alles, was wichtig war, um Jesus Christus wirklich zu erkennen. Denn darum geht es hier in diesem ganzen längeren Abschnitt, auch dann in diesem Dialog mit den Pharisäern und mit den Jüngern danach. Es geht in diesem ganzen längeren Abschnitt darum, Jesus Christus wirklich zu erkennen. Nicht nur ihn zu sehen, irgendwie wahrzunehmen, sondern ihn zu erkennen, wer er ist, ihn als denjenigen zu erkennen, der er ist. Und das ist unser Thema, Jesus Christus erkennen. Jesus Christus erkennen, zum einen ihn erkennen als das Brot des Lebens. Denn das ist doch der Punkt, den die Jünger, den auch wir, wenn wir diese Geschichte lesen, den wir ganz grundlegend durch diese Brotvermehrung verstehen sollen. Sie und wir sollen erkennen, dass Jesus Christus das Brot des Lebens ist. Wenn wir uns so zurückerinnern an die alttestamentlichen Zeiten, also an die Geschichten aus dem Alten Testament, an die Zeit des Volkes Israels in der Wüste. Es war so gewesen, sie hatten nichts zu essen gehabt. Sie hatten Not. Sie wussten nicht, wovon sie leben sollten. Und dann versorgte Gott sie mit Manna vom Himmel her. Ne? Mit diesem Zeug, was eben vom Himmel her runterfiel und was sie dann irgendwie essen konnten. Und für 40 Jahre war es so, dass dieses Manna ihnen das Überleben sicherte. Und Jesus erzieht eine Parallele zwischen der Versorgung mit dem Manna, das den Israeliten das Leben ermöglichte, und ihm so als dem ultimativen Brot des Lebens. Und diese Parallele zieht er und diese Erklärung, die liefert er bei diesem ersten Brotwunder, bei dieser ersten Vermehrung. Und da können wir nochmal seine Erklärung hören, die uns ganz ausführlich bei Johannes geschildert ist. Da sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Und dann bezieht er sich auf das, was früher geschah. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit, wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Also Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Das ist wichtig, ganz elementar, ganz grundlegend, dass wir das verstehen. Im Übrigen ist das auch etwas, was sich durchzieht durch das ganze Leben Jesu, dass er das Brot des Lebens ist. Das zieht sich durch eigentlich von seinem ersten Tag bis zu seinem letzten Tag auf dieser Erde. Jesus wurde ja geboren in Bethlehem. Und das ist ganz interessant, denn der Name Bethlehem, wenn wir den auf Deutsch übersetzen, das heißt so viel wie Brothausen. Geboren in Brothausen, könnten wir sagen auf Deutsch. Da deutet sich das schon an. Ne? Da ist er geboren, da kommt er her. Und kurz vor seinem Tod sagt Jesus, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Jesus erinnert daran, ich bin das Brot des Lebens. Von Beginn seines irdischen Lebens an bis zum Ende dieses irdischen Lebens zieht sich diese Botschaft durch. Und hier, in diesem Wunder oder in diesem Wundern der Brotvermehrung, da wird diese Wahrheit kraftvoll unterstrichen. Jesus ist das Brot des Lebens. Und Jesus ist das Brot des Lebens für alle Menschen. Für alle Menschen. Das ist, was diese Brotvermehrung hier mit den 4000 besonders betont eigentlich. Denn im Gegensatz zu dem Speisewunder für die 5000, das fand auf jüdischem Gebiet statt, ereignete sich diese Speisung der 4000, das können wir so aus dem Zusammenhang schließen, es ereignete sich auf heidnischem Gebiet, außerhalb Israels. Jesus war ja darüber gegangen, hatte einige Zeit eben dort auch verbracht. Er hatte diese Frau getroffen mit dem außergewöhnlichen Glauben zum Beispiel. Er hatte diesen Taubstummen geheilt. Das hatten wir letzte Woche uns angeschaut. Und er ist immer noch da und die Leute hören ihm zu. Und jetzt macht er dort eben auch, verbringt er auch dieses Speisungswunder dort auf heidnischem Gebiet. Also er macht damit deutlich, auch diese Menschen, die nicht jüdischen Glaubens waren, auch diese Menschen, die bis Jesus in diese Welt kam, immer etwas außen vor standen, etwas außerhalb waren, auch sie sollten das jetzt erfahren und auch für sie gilt das jetzt, Jesus ist das Brot des Lebens, auch für sie, auch für euch, auch für uns also. Jesus ist das Brot des Lebens, das geistliche Brot des Lebens für alle Menschen, für dich und für mich. Und damit macht er natürlich auch deutlich, dass das Materielle, es ist ja kein materielles Brot gemeint, dass das Materielle nicht genug ist für uns Menschen. An anderer Stelle heißt es, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Ganz genau. Das zeigt er hier. Du brauchst noch das Brot des Lebens. Du brauchst noch geistliche Nahrung. Du brauchst Jesus selbst als das geistliche Brot des Lebens. Denn wenn du dich nur auf das Materielle konzentrierst in diesem Leben, dann wirst du früher oder später straucheln. Vielleicht ist das etwas, was in jungen Jahren gut geht, sich nur auf diese materiellen Dinge zu konzentrieren, wenn man vielleicht 20, 30, vielleicht 40 ist. Man ist fit und vital, man macht Sport, man achtet auf die Ernährung, damit das auch so bleibt. Man kleidet sich selbst mit guten Klamotten ein, man kauft sich schöne Möbel, tolle technische Geräte und man gewöhnt sich daran, so seinen Körper, den man so umsorgt, regelmäßig in einer 50.000 Euro Limousine durch die Gegend zu karren oder so. Ne? Und dann hat man vielleicht den Eindruck, ich habe ja alles. Es geht mir gut. Das reicht. Ich habe alles, was ich brauche. Und doch trübt der Schein. Und im Grunde genommen ist man einem Denken verfallen, das den Menschen nur so als einen Körper wahrnimmt. Nur so als einen Organismus wahrnimmt, der irgendwie versorgt, trainiert, gepflegt werden muss. Das ist wie bei so einem Auto eigentlich. So ein Auto, das muss man ja regelmäßig in die Werkstatt bringen, dann wird es durchgeguckt, Inspektion, dann wird mal was repariert, dann muss mal Öl nachgefüllt werden, natürlich tanken nicht vergessen, ganz regelmäßig. Und wenn man das so alles macht und vielleicht hin und wieder neue Reifen kauft oder dies oder jenes anschafft, dann hat man ziemlich lange Freude von dem Teil. Und so betrachtet man dann eigentlich auch das menschliche Leben. Nur so ein Körper, der muss gepflegt werden, der muss gewaschen werden, der muss versorgt werden, der muss trainiert werden. Und wenn man das macht, dann hat man alles, was man braucht. Und doch ist doch der Mensch eigentlich mehr als nur so eine körperliche Hülle. Und ich glaube, das kann dann einem auch deutlich werden, vielleicht wenn die Zeit vergeht. Und wenn man merkt, dass die Haut vielleicht auch anfängt, Falten zu werfen. Trotz mancher vorbeugender Maßnahmen. Oder wenn man beobachtet, dass die Kleidung, die man sich gekauft hat, vielleicht doch nicht mehr ganz optimal sitzt. Dann wird einem diese Wahrheit, dieser Aussage, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, ich glaube, Stück für Stück deutlicher, wird einem deutlich vors Auge geführt. Das ist etwas, was die Jünger begreifen mussten. Dass Jesus das Brot des Lebens, dieses geistliche Brot des Lebens für alle Menschen ist. Nicht nur, was wir essen, nicht nur, womit wir uns kleiden, nicht nur, wie wir unseren Körper versorgen, das ist wichtig. Auch diese immateriellen, diese geistlichen Bedürfnisse sind ganz wichtig. Losgelöst von Jesus gibt es kein echtes Leben. Ist ja auch interessant, auch die Jünger später, als Jesus sie tadelt, kommen wir gleich noch zu, sie denken erstmal daran, dass er sie tadelt, dass sie kein Brot mit haben. Ne? Also an sowas Banales, an sowas Weltliches, Materielles denken sie. Und er spricht eigentlich von etwas ganz anderem, von einer geistlichen Wahrheit, die doch viel, viel wichtiger ist. Und ich glaube, das ist so eine Haltung, die uns Menschen sehr leicht zu eigen ist, dass wir ja an dieses oberflächliche Denken, an dieses Materielle gucken, ist da alles gut und das andere so aus dem Blick verlieren. Bemerkenswert an dieser Brotvermehrung, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, ich glaube schon, bestimmt, das fällt eigentlich auf, Jesu Versorgung stillt nicht nur die Bedürfnisse der Menschen, die da sind. Er vermehrt das Brot und es ist nicht so, dass es gerade so reicht, dass alle satt werden. Nein, Jesus übererfüllt ihre Bedürfnisse. Sie werden nicht nur satt, es bleibt auch noch übrig und es bleibt reichlich übrig. Sie aßen aber, Vers 8, und wurden satt und sammelten die übrigen Brocken auf 7 Körbe voll. Und so große Körbe. Also nicht solche Körbe, wie wir hier früher hatten, um die Kollekte einzusammeln, sondern richtig große Körbe voll. Im Allgemeinen sollte man ja vorsichtig sein und die Zahlen in der Bibel nicht überinterpretieren, aber hier bei diesen Speisewundern, da glaube ich schon, dass die Zahlen, die uns hier genannt werden, eine große symbolische Bedeutung auch haben. Denken wir zurück. Bei der Speisung der 5000 Juden, da bleiben 12 Körbe übrig. 12 Körbe, wie es 12 Stämme Israels gibt. Ein Bild dafür, dass Gott für alle Stämme Israels sorgt, fürs ganze Volk. Hier bei der Speisung der 7000 Heiden, da blieben 7 Körbe übrig. 7, das ist so die Zahl der Vollkommenheit, der Vollendung, so wie Christus eben mehr als ausreichend ist für die ganze Welt. Also die Menschen waren ausgehungert bei Jesus, sie waren hungrig, Jesus hatte Befürchtung, wenn er sie jetzt fortschickt, dass sie auf ihrem Heimweg zusammenbrechen, und so gibt er ihnen zu essen. Und nicht nur einen kleinen Snack, nicht nur das Nötigste, nein, er gibt ihnen so viel, dass dann, als sie längst gesättigt sind, er immer noch Brot hat. Riesige Mengen sind noch da. Es ist immer noch übrig. Der Punkt ist hier also, Jesus kann uns weit mehr geben, als wir brauchen. Niemand von uns kann jemals so viel essen oder jetzt übertragen gesprochen von Jesus erbeten, von Jesus brauchen, wie Jesus uns geben möchte. Die Jünger sollen das verstehen, dass Jesus genug hat. Für sie, für die ganze Welt, für alle Menschen, für alle ihre Nöte. Er ist das Brot der Welt. Er kann uns alles geben und noch viel mehr, was wir brauchen. Bei Jesus ist niemals ausverkauft. Jetzt haben die Jünger Jesu hier zwar zwei gigantische Speisewunder erlebt, aber eine Frage, die stellt sich jetzt ja schon. Haben sie dieses Wunder eigentlich wirklich gesehen? Ich meine, natürlich, sie haben es gesehen. Sie haben die Körbe geschleppt. Aber haben sie gesehen, was es bedeutet? Haben sie Christus erkannt? Haben sie erkannt, was das über Jesus Christus aussagt? Oder haben sie sich einfach nur an dem vielen Brot erfreut? Und wie ist es eigentlich bei uns? Sehen wir durch dieses Wunder Christus, das Brot des Lebens? Denn Christus erkennen, das ist so der zweite Punkt hier, Christus erkennen, das muss man auch wollen. Christus erkennen, das muss man auch wollen, dafür muss man auch offen sein. Das sehen wir im Fortgang. Jesus steigt ins Boot hinein und er fährt er kehrt wieder zurück auf jüdisches Gebiet, in die Gegend von Dalmanuta, so heißt das da. Und kaum ist er angekommen und ausgestiegen, begegnet er, wie schon vor seiner Abreise in das heidnische Gebiet, er begegnet wieder den Pharisäern. Und man hat so den Eindruck, die können gar nicht erwarten, dass sie mal wieder Jesus begegnen können, dass sie mal wieder auf ihn treffen. Aber Nicht, weil sie ihn so sehr schätzen, sondern weil sie den Streit, die Auseinandersetzung mit Jesus, die ja schon angefangen hatte, Markus 7 ja schon, weil sie den wieder aufnehmen wollen, weil sie das fortsetzen wollen. Vers 11, und die Pharisäer kamen heraus und fingen an, mit ihm zu streiten, versuchten ihn und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Sie hatten ja bereits Zeichen gesehen, sie hatten Wunder erlebt, sie hatten Heilungen gesehen, Dämonenaustreibung, auch nicht nur ein oder zwei, sondern eine ganze Reihe. Und das Problem bei ihnen war, dass sie diese Wunder, die sie nicht leugnen konnten, die ließen sich ja nicht leugnen, dass sie diese Wunder auf das Wirken des Teufels zurückführten. Markus 3 sagen sie das. Sie sagen über Jesus, er hat den Beelzebul, den Teufel, und er treibt die bösen Geister aus durch ihren Obersten. Und doch sagen sie jetzt zu Jesus, zeig uns doch mal was. Ein spektakuläres Zeichen vom Himmel. Dann glauben wir. Diese Haltung, das ist ein echtes Problem. Christus erkennen, das muss man schon auch wollen. Christus erkennen, dafür muss man schon offen sein. Und es gibt so eine Haltung, und ich glaube, wir sehen sie hier bei den Pharisäern, es gibt so eine Haltung, und die gibt es bis auf den heutigen Tag, die fordert und fordert ständig neue Beweise. Beweise dafür, dass Gott existiert, Beweise dafür, dass es sich lohnt, ein Christ zu sein und so weiter. Und mit keiner Tat Gottes, mit keiner Gebetserhörung, mit keiner erfahrenen Bewahrung, mit keinem erlebten Segen oder was auch immer, gibt man sich dann zufrieden. Nein, man fordert noch mehr, noch eindeutigere Zeichen. Und all das Gute, was Gott schon bewirkt hat, was man schon erlebt hat, vielleicht der reibungslose Verlauf einer schwierigen Operation, vielleicht die letzte Beförderung oder die Bewahrung auf der Autobahn, dass man im letzten Moment irgendwie noch einen heranrasenden Motorradfahrer im Rückspiegel gesehen hat. All das sind dann einfach Zufälle, es ist erarbeitet oder irgendwie schlicht Glück. Die Pharisäer, sie fordern ein spektakuläres Zeichen vom Himmel. Und Jesus, es heißt hier, er seufzte in seinem Geist und sprach, was fordert doch dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden. Und er verließ sie und stieg wieder in das Boot und fuhr hinüber. Jesus ist richtig wütend über diese Haltung, die immer nur nach neuen Gründen sucht, sich von Jesus abzuwenden, ihn abzulehnen. Und darum, glaube ich, verweigert Jesus ihnen hier auch ein Zeichen. Und nicht nur das. Jesus bricht das Gespräch sogar ab. Er lässt sie stehen und er steigt wieder in das Boot. Christus erkennen, das muss man schon wollen. Christus erkennen, da muss man schon auch Neugier mitbringen. Christus erkennen, da braucht es auch aufrichtiges Interesse. Wenn das da ist, dann geht Jesus auch darauf ein. Wo das da ist, da bemüht sich Jesus um den Einzelnen. Ich muss mich also selbstkritisch fragen, und zwar nicht nur dann, wenn ich auf der Suche bin nach Gott, sondern vielleicht auch dann, wenn ich schon in der Nachfolge stehe, gibt es bei mir eigentlich echtes Interesse, Christus zu erkennen, ihn vielleicht besser zu erkennen, als ich ihn bisher kenne, und ihn auch so zu erkennen, wie er wirklich ist? Denn auch das gibt es ja, dass ich Gott, Christus erkennen möchte, vielleicht eher, wie ich ihn mir vorstelle, wie ich denke, dass er sein sollte. Dass ich mir wünsche, dass das bestätigt wird. Aber es braucht eine echte Neugier, es braucht dieses echte Interesse. Die braucht es so als innere Haltung. Will ich ihn erkennen? Das wirklich so mehr verstehen, wie er ist? Was ihn ausmacht? Erst dann kann es funktionieren, erst dann werde ich mehr über ihn erfahren und nur dann kann ich auch in der Nachfolge und in der Erkenntnis des Herrn wachsen. Und ein weiterer wichtiger Gedanke hier, so dieser dritte Gedanke, den ich hier ganz prominent vertreten sehe, das ist der, Christus erkennen, das muss auch der mit Jesus vertraut ist. Ja, Christus erkennen, das muss auch der mit Jesus vertraut ist. Wenn wir einen Blick mal so auf die Jünger werfen, ne? Also sie fahren ja dann wieder zurück mit Jesus, also sie steigen wieder ins Boot und sie fahren wieder zurück in dieses heidnische Gebiet. Und sie sind also mit Jesus eng zusammen, sie sitzen im selben Boot und man sagt das ja auch so von der Redewendung her. Und obwohl sie mit Jesus im selben Boot sitzen, auf engstem Raum mit ihm verbunden sind, sind ihre Gedanken doch kilometerweit weg von Jesus. Sie sind weit entfernt von Jesus. Und sie sind, das wird hier deutlich, wieder einmal sehr schwer von Begriff. Denn Jesus ergibt ihnen diese geistliche Warnung, die sie aber missverstehen und so irdisch-materiell auffassen. Also, sie denken, er kritisiert, dass sie nicht genug Proviant eingepackt haben. Und Jesus sagt sie, nein, Mensch, Leute, das ist doch nicht das Problem. Darum geht's doch gar nicht. Also dieses Wunder der Speisung der 4000, das hatte bei ihnen bisher noch nicht so richtig viel Wirkung gezeigt. Und sie hatten vergessen, Brot mitzunehmen, heißt es. Und hatten nicht mehr mit sich im Boot als ein Brot. Das ist natürlich nicht viel. Und er gebot ihnen und sprach, schaut zu und seht euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Und sie bedachten hin und her, dass sie kein Brot hätten. Ich meine, dass die Pharisäer Jesus nicht verstehen und erkennen wollten, ist erwartbar. Das wundert uns nicht, glaube ich. Aber seine Jünger? Wie konnten sie ihn hier missverstehen? Wie konnten sie das nicht begreifen, was er hier sagt? Denn dieser Begriff Sauerteig, das war ein weit verbreiteter Ausdruck für etwas Böses gewesen. Das hätten sie doch kapieren müssen. Das hätten sie doch verstehen müssen. Wie konnten sie das nicht begreifen, dass Jesus sie hier warnt vor der gefährlichen Lehre der Pharisäer und der Botschaft des Herodes? Wir sehen hier, Jesus Christus erkennen, das muss auch der, der mit Jesus eigentlich vertraut ist. Das hört nicht auf. Christus zu erkennen, das muss auch der, der mit Jesus in einem Boot sitzt, der ganz nah bei ihm ist. Und manchmal sind es gerade diejenigen, die so nah bei Jesus sind, die besondere Nachhilfe brauchen. Und so geht hier Jesus mit seinen Jüngern recht deutlich, ja fast ein bisschen grob, oder? Er geht hier recht deutlich, fast ein bisschen grob hier mit ihnen um und er schleudert ihnen so einen Haufen rhetorischer Fragen entgegen. Ja, das, wenn man das so liest, es ist ähnlich wie bei einem Boxer, der so Volltreffer um Volltreffer setzt. Ja, so schlagen die Fragen Jesu hier eine nach der anderen voll ein bei den Jüngern. Ne? Was bekümmert ihr euch, dass ihr kein Brot habt? Bam! Erster Treffer. Versteht ihr noch nicht und begreift ihr noch nicht? Bam! Zweiter Treffer. Und so geht das weiter. Habt ihr noch ein verhärtetes Herz in euch? Wieder Bam! Habt Augen und seht nicht, habt Ohren und hört nicht und denkt nicht daran. Noch ein Treffer. Und dann hilft ihnen auch die Sprünge. Als ich die 5 Brote brach, für die 5000, wie viel Körbe voll Brocken habt ihr da aufgesammelt? 12, antworten sie wahrscheinlich ein bisschen kleinlaut. Und als ich die 7 brach, für die 4000, wie viel Körbe habt ihr da aufgesammelt? 7, antworteten sie. Also Schlag um Schlag, bam, bam, bam. Jesus gibt ihnen hier drastische Nachhilfe, damit sie es mal kapieren. Er verdeutlicht ihnen hier mit seinen Fragen, dass ihr Missverstehen durch ein verhärtetes Herz gekommen ist. Natürlich war ihr Herz nicht Jesus gegenüber verhärtet. Sie waren ja seine Nachfolger, sie gingen ja mit ihm mit. Sie hatten alles für ihn aufgegeben. Ihr Problem entstand wahrscheinlich gerade durch ihre Nähe und Vertrautheit mit Jesus. Man kann es sich ja mal so vorstellen. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat waren sie mit Jesus unterwegs, schon einige Zeit jetzt. Und immer wieder, jeden Tag, hörten sie Jesu Predigten. Die werden sich auch wiederholt haben. Sie hörten seine Antworten auf Fragen, die ihm gestellt wurden. Sie sahen seine großen Taten. Und es schleicht sich so ein bisschen Gewohnheit und Routine ein. Es mangelte ihnen offenbar daran, über die Worte Jesu, die sie hörten und die sie vielleicht oft gehört hatten, auch nachzusinnen und danach dann auch zu handeln. Und diese Vertrautheit, die eben von einer mangelnden Reaktion und Umsetzung des Gehörten offenbar begleitet war, die führte zu so einer Unempfindlichkeit.
die führte zu so einer Trägheit seiner Botschaft gegenüber. Christus erkennen, das mussten auch die Jünger, die mit Jesus so vertraut waren und die vielleicht manches, was Jesus immer wieder sagte in seinen Predigten, schon Wort für Wort mitsprechen konnten, aber die das noch nicht wirklich in ihr Herz aufgenommen hatten. Diese Gefahr, so unempfindlich und so träge zu werden, die besteht natürlich auch heute noch für uns, wenn wir es versäumen, über das nachzudenken und das auch umzusetzen, was wir von Gottes Wort bereits verstanden haben. Nicht umsonst warnt Jesus mal an anderer Stelle, denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Und jetzt kommt der zweite Teil des Satzes. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Anders gesagt, wer das, was er glaubt und verstanden hat, nicht lebt, er bleibt nicht nur stehen, er erlebt nicht nur Stagnation, sondern Jesus sagt, der Glaube schrumpft. Der verschrumpelt mit der Zeit, der geht zurück, der geht wieder ein. Also so wie Muskeln eben gebraucht werden müssen, wo sie so wie sie trainiert werden müssen, damit sie nicht abbauen, so muss auch der Glaube gelebt umgesetzt werden, damit er nicht verloren geht und ja, schrumpft. Also hier ist eine Gefahr, gerade für diejenigen von uns, und da gibt es ja einige bei uns hier, die wir Jesus und seine Gemeinde schon so lange kennen, schon so lange dabei sind. Und vielleicht ist es bei dir ähnlich, wie es bei mir auch war oder bei mir ist. Vielleicht wurdest du schon als Baby von deinen Eltern mit dem Kinderwagen in die Gemeinde geschoben. Man hat dir biblische Geschichten vorgelesen, als du noch kein Wort sprechen konntest. Und du hast den Kindergottesdienst besucht, du hast die Jugend besucht, du bist über Jahre und Jahrzehnte in Hauskreise und Bibelstunden gegangen. Und du hast Hunderten, wahrscheinlich Tausenden von Predigten gelauscht. Dutzende christliche Bücher hast du gelesen. Du hast die Bibel selbst das ein oder andere Mal gelesen und du kannst Verse zitieren, nicht nur aus Matthäus oder Lukas, sondern auch aus Hesekiel und der Offenbarung. Vielleicht bist du so jemand, der, wie die Jünger damals, nah dran ist an Jesus. Das ist ja auch etwas Gutes erstmal. Und trotzdem kann es sein, dass wir dann irgendwann diesen Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Es kann sein, dass wir über die Jahre schwerhörig, hartherzig geworden sind. Und dass wir die großen Taten Gottes sehen, so wie die Jünger damals, dass wir das so mitbekommen, wir hören vielleicht so wunderbare Zeugnisse wie heute und ja, wir zucken einfach mit den Schultern und denken, ja, nett, okay. Und wir sind irgendwie unempfindlich und gleichgültig geworden. Vielleicht gibt es das manchmal. Was kann man da tun dagegen? Ich glaube, ein guter Schutz gegen so einen geistlichen Niedergang, gegen so eine Schläfrigkeit, die sich dann ausbreitet, ist es, sich regelmäßig an das zu erinnern, was man eigentlich selbst mit Gott erfahren und erlebt hat. So war es auch zum Beispiel bei Josua gewesen oder ähnlich war es bei ihm gewesen. Josua hat ja das Volk Israel in das verheißene Land hineingeführt, das war seine Aufgabe. Und als das Volk Israel dann trockenen Fußes in das Land hineinzog, sie mussten durch den Jordan hindurchziehen und damit das trockenen Fußes geschieht, standen die Priester da und hielten die Bundeslade hoch und dann konnte eben, ja Gott hat ein Wunder gewirkt, konnte das Volk trockenen Fußes hindurch in das Land hinein. Und Gott ordnete dann an, weil er die Menschen kennt, weil er weiß, wie schnell sie vergessen und wie schnell sie einschlafen und schläfrig werden. Gott ordnete dann an, dass man von dieser Stelle aus dem Flussbett, durch diese Stelle, wo sie ins Land eingezogen sind, wo Gott diese große Tat verbracht hat, dass man hier 12 Steine entnehmen sollte, um sie als Gedenksteine an diesem Durchzug aufzustellen. Und für lange Zeiten sollten diese Steine dann ein Andenken sein. Man konnte sie ja sehen. Wenn man da lang lief, sah man sie. Sie sollten ein Andenken sein an das, was Gott getan hatte. Sie sollten daran erinnern, wie mächtig und großartig Gott in ihrem Leben gewirkt hat, was sie erlebt haben mit ihm. Ich glaube, dass es sehr gut ist, dass es sehr gesund ist, wenn wir selbst auch solche Gedenksteine haben. Das müssen jetzt keine Steine sein, aber ich meine einfach, dass wir so Punkte haben, dass wir uns an Ereignisse bewusst zurückerinnern, an dieses oder jenes, was wir erlebt haben mit Jesus, was Gott Großes in unserem Leben getan hat. Und man kann sich durchaus auch überlegen, wie man irgendwie diese Erinnerung präsent reinholt, in seinen Haushalt zum Beispiel. Man was sieht vielleicht auch, was einen erinnert. Christus erkennen, das müssen eben auch wir, die wir mit Jesus so vertraut sind, die wir so nah dran sind, immer wieder, dass wir nicht schläfrig werden. Genauso ist es gut, wenn wir auch über all die Ereignisse nachsinnen, das ist vielleicht das Zweites, was man tun kann, die uns so in der Bibel überliefert sind. Wie ist es wohl gewesen, als Israel damals durchs Rote Meer trockenen Fußes hindurchzog, ne? Hinter ihnen die Armee des Pharaos? Ich weiß nicht, hast du schon mal versucht, dir das vorzustellen, wie das war? Oder als Jesus den toten, schon begrabenen Lazarus zu einem Leben auferweckte? Wie wird das gewesen sein, wenn man da daneben stand an diesem Tag? Oder als Petrus auf wundersame Weise aus dem Gefängnis befreit wurde? Wie war das wohl? All dies, auch an sowas zu denken, das kann uns helfen, Christus zu erkennen, auch wenn wir schon vertraut sind mit ihm. Und zuletzt ist es wichtig, dass wir uns es zur Gewohnheit machen, dass wir das, was wir verstanden haben vom Glauben her, dass das, was wir verstanden haben von Gottes Wort her, dass wir das auch konsequent umsetzen. Wenn mir heute eine Kleinigkeit klar wird, dann sollte ich nicht zögern, das auch einfach mal zu tun. Und mir vielleicht nicht erst Gedanken machen, ja, was ist denn, wenn ich das jetzt gar nicht konsequent durchziehen kann? Wenn ich vielleicht da wieder scheitere? Ja, das mag sein, dass wir manches da nicht dauerhaft durchhalten. Und trotzdem ist es wichtig, einfach mal anzufangen und das, was man verstanden hat, einfach mal umzusetzen. Das hilft, dass wir dranbleiben und dass wir das, was wir verstanden haben, dass das mehr in unser Leben hineinkommt und wir nicht träge werden, wie es die Jünger zu diesem Zeitpunkt gewesen sind. Christus erkennen, das muss auch der, der mit Jesus vertraut ist. Christus erkennen, das ist und bleibt also unsere Aufgabe. Und so wird dieser Abschnitt eben mit noch einem weiteren Wort Jesu beschlossen. Vers 21 am Schluss, begreift ihr es denn noch nicht? Begreift ihr es denn jetzt, wo ich euch an alles das erinnert habe? Fragt Jesus. Erkennt ihr mich denn jetzt? Das ist auch die Frage, die für uns heute Morgen bleibt. Erkennen wir Christus als das Brot des Lebens, das wir brauchen für unser Leben? Erkennen wir Christus? Wollen wir das eigentlich, ihn erkennen? Erkennen wir Christus? Ja, streben wir danach weiterhin, auch wenn wir schon mit ihm vertraut sind, ihn mehr zu erkennen, da dran zu bleiben, nicht schläfrig zu werden. Erkennen wir Christus? Amen.